Nan umay taman tabas, masakit ng kamay, dan ikas-kas tata.
Lacht die ganze Zeit, was ich auch ganz süß finde.
Ja, sie hat wirklich ein sehr, sehr ansteckendes, süßes Lachen. Also sie hat auch den Schalk so ein bisschen im Nacken.
Sie hat nicht nur den Schalk im Nacken, sie gilt auch als Bewahrerin einer über 1000 Jahre alten Tradition. Jeden Tag pilgern Hunderte in ihr Dorf, um sie zu sehen und etwas Einzigartiges von ihr zu bekommen.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Willkommen zu unserem Podcast über das erstaunliche Phänomen des Tattoo-Tourismus auf den Philippinen. Heute stellen wir uns die Frage, wie kann eine 107-jährige Frau mit einem einfachen Piekser Tausende von Touristen aus aller Welt in ein abgelegenes Bergdorf locken? Und dafür habe ich Claudia Meyer am Telefon. Claudia, von wo bist du zugeschaltet?
Ich bin aus Hamburg zugeschaltet.
Für mich bist du, was Galileo-Geschichten angeht, ich finde die allerbeste Geschichtenerzählerin und ich höre dir einfach total gerne zu. Was ich total mag, wenn du wenn du im Ausland unterwegs bist, egal wo du unterwegs bist, du bist unglaublich empathisch und ich kriege immer sehr viel mit, wie so die Stimmung ist. Also die Stimmung beim Team, die Stimmung bei dir und auch die Stimmung bei den Protagonisten. Und das hilft mir immer, Dinge besser zu verstehen. Dafür würde ich schon mal gerne Danke sagen und freue mich auf diesen Podcast.
Wenn du mich jetzt sehen würdest, wäre ich jetzt knallrot.
Ehrlich?
Du siehst mich nicht, aber ich freue mich sehr.
Wenn man so ein Thema pitcht und sagt, ich möchte gern mal auf die Philippinen und die älteste Tätowiererin der Welt besuchen, wie kommt es an in der Redaktion?
Also es war jetzt im ersten Moment, war man nicht so begeistert, weil eine sehr alte Frau, die 107 Jahre alt ist, da auch ich habe erwartet, dass ich mit dieser Frau eigentlich gar nicht wirklich lange Gespräche führen kann, dass ich mit der gar nicht mehr so viel filmen und machen kann, weil mit 107 ist man halt 107, ja. Und deswegen hat man dann in der Redaktion gesagt, ja, also wie will man denn mit dieser alten Frau einen Film machen? Und dann gab es aber so die Idee, dass man auch noch ganz viel drumherum erzählt. Also von dem Dorf, in dem sie lebt, von dem Leben, das die Dorfbewohner führen und eben auch von dem Hype, der um dieses sehr abgelegene Dorf entstanden ist und dem, naja, man kann schon sagen, dem Overtourism, den es da jetzt gibt.
Sehr abgelegen heißt, man muss sich auch Gedanken machen, wie man am besten hinkommt.
Tatsächlich, ja. Also es ist wirklich, es liegt auf den Philippinen, auf der Hauptinsel. Also die Philippinen haben furchtbar viele Inseln. Ich glaube, über 7000 ist die Hauptinsel. Mhm. Und man, das liegt in den Bergen. Man kann so ein bisschen sagen, hinter den sieben Bergen. Und wir brauchten tatsächlich 48 Stunden, um dahin zu kommen. Also natürlich plus der Flug, plus Flug aus Deutschland, der auch irgendwie, da lief alles schief. Wir kamen viel zu spät. Katastrophe. Und dann haben wir uns aber auch, das muss man auch wissen, wir wollten so die echte, authentische Erfahrung und wir sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sprich also mit Bus und Bahn, nee, nicht mit Bus und Bahn, aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist. Ja, schön wär's. und haben uns also erstmal so in so einen klapprigen Bus gesetzt, wo dann das Kühlwasser alle halbe Stunde nachgefüllt werden musste. Und der Fahrer hat durchgehend Betelblätter gekaut, so eine Art Aufputschmittel, und hatte so Flipflops an, wodurch ich zwar seine wunderschön lackierten Zehennägel gesehen habe, was dort in der Gegend total angesagt ist bei Männern, aber ich war trotzdem nicht so happy wegen, naja, Flipflops bei der Strecke. Und dann stiegen wir um in ein Jeepney, was ein umgebauter Jeep ist. Die sind typisch für die Philippinen. Die werden ganz bunt und toll bemalt, sind aber eher unbequem. Aha. Dann ging es weiter mit Motorrädern. Und den letzten Rest mussten wir zu Fuß machen. Also du siehst schon eine aufwendige Anreise.
Wow, okay. Und was war das Anstrengendste? Also in einem Bus zu sitzen, wo man nicht weiß, ob der demnächst, also weil die Straßen sind da wahrscheinlich auch nicht so gut dort, ob du demnächst in irgendeinem Graben landest, ist dann schon anstrengend oder war das Anstrengende wirklich der Fußmarsch?
Also die Fahrt auf den Straßen war überraschend gut. Mhm. Die Straßen waren gar nicht mal so schlecht. Das Blöde war, dass gerade ein Supertaifun übers Land gefegt war und lauter Erdrutsche rumlagen. Und man natürlich auch immer ein bisschen Angst hatte, dass einem irgendwas auf den Kopf beziehungsweise aufs Busdach fällt. Das war dann eher unangenehm. Aber tatsächlich hat mich dieser Aufstieg geschafft, obwohl der gar nicht so schrecklich anstrengend war. Aber ich war am Ende dieser insgesamt knapp fünftägigen Reise so fertig, dass ich oben im Dorf umgekippt bin und gedacht habe, wie soll ich in diesem Dreh überstehen? Also muss ich ehrlich sagen, da war ich total durch.
Ja, aber jetzt nochmal nachfragen. 5 Tage angereist, das heißt, also theoretisch noch kein Bild gedreht, weil die Geschichte noch gar nicht angefangen hat. Ihr habt dann schon die Reise auch zum Thema gemacht, weil das waren ja sehr spannende Einblicke und du kriegst ja schon recht viel mit. Aber ihr seid alleine 5 Tage dahin gefahren, um in dieses Dorf zu kommen.
Das hatte auch mit unserem Flug aus Deutschland zu tun, der sich verspätet hatte, wodurch Dramen entstanden. Wir kriegten Anschlussflieger nicht, unser Equipment war nicht vor Ort. Es war so alles, was man nicht braucht bei der Anreise zu so einem Dreh, passierte da. De facto fährt man 2 volle Tage, so 48 Stunden, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, bis zu diesem Dorf. Da ist aber auch eine Übernachtung enthalten. Also man fährt nicht durch, das muss ich auch dazu sagen.
Okay. Aber das ist ja genau das, was dich auszeichnet, dass du authentisch dort anreisen willst. Und ich sag's, nee, wir lassen uns da schon hochfliegen kurz und machen kurz das Interview und fliegen wieder zurück. Genau das machten wir halt nicht. Und das ist genau das, was es so spannend macht, finde ich auf jeden Fall. Okay, das heißt, ihr seid dann angekommen und wie ist dann das Dorf so? Also es ist sehr abgelegen, das hast du schon gesagt. Das heißt, wie viele Menschen wohnen da in etwa?
Also die genaue Zahl ist nicht bekannt. Ja. Man sagt so zwischen 1800 und 2000. Es wirkt ein bisschen so, also es ist auf der gegenüberliegenden Seite einer Schlucht, wenn man dort ankommt.
Okay.
Und es ist sehr kompakt und zusammengepresst. Ich muss immer an Asterix und Obelix denken und das Dorf da, das dann da so liegt. Und man, also du darfst dir jetzt nicht so vorstellen, dass man da hinfährt, aussteigt oder vom Motorrad absteigt und dann den hochgeht, sondern man muss da erstmal über eine Hängebrücke. Um auf diese Hängebrücke zu kommen, muss man sich erstmal registrieren lassen und Eintritt zahlen. 5 Euro umgerechnet. Und dann bekommt man einen Guide zugeteilt, männlich oder weiblich. Und die gehen dann mit einem hoch, nicht etwa deshalb, weil man da wirklich jemand bräuchte, weil man sich verirren könnte oder sich nicht zurechtfindet, sondern die wollen die Touristen, die dort ankommen, so ein bisschen lenken, leiten und unter Kontrolle behalten. Und das finde ich auch sehr, sehr gut, denn sonst würden die überflutet werden. Aber als wir ankamen aufgrund des Supertaifuns, also das Wort habe ich nicht erfunden, das gibt's wirklich, also es war wirklich ein Supertaifun,
ja.
War kein Mensch da. Also wir waren die Einzigen und haben dadurch das Glück gehabt, das Dorf in den ersten 1,5 Tagen wirklich noch ganz, ganz authentisch zu erleben und nicht nur so wie Venedig im Karneval oder so, sondern also wirklich leer und authentisch.
Und ist es dann für die Menschen, die da hinfahren, ein Tagestrip? Weil ihr werdet ja wahrscheinlich dort übernachtet haben und werdet dort irgendwo untergekommen sein. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es dort ein Hotel gibt.
Also ein Tagestrip ist, also viele kommen aus Manila und der Hauptstadt der Philippinen. Und da fährt man so zwischen, ich sage mal, 13 bis 15 Stunden. Das heißt, also selbst dann ist ein Tagestrip nicht machbar. Auch die müssen irgendwo übernachten. Und es gibt natürlich keine Hotels dort. Es gibt aber Unterkünfte. Aber man lebt dann tatsächlich so wie die Einheimischen in so kleinen Häuschen. Auch unter den gleichen Bedingungen. Also man hat da jetzt, man darf sich da jetzt nicht so diese Influencer-Bali-Bilder vorstellen mit Infinity-Pool in die Berge rein und so.
Gegönnt hätte ich es dir wirklich. Aber leider, leider nicht.
Leider, leider nicht. Also es hat so was Matratzenlagerartiges. Okay. Also da liegen dann dünne Matratzen auf dem Boden. Und wir haben uns da so ein Häuschen geteilt. Also wir wohnen jetzt nie besonders luxuriös. Mhm. Also darf man sich jetzt so nicht vorstellen bei Drehs. Aber wir haben normalerweise, hat schon jeder sein eigenes Zimmer. Häufig auch mit Badezimmer. Das war jetzt hier alles nicht der Fall. Also wir mussten uns tatsächlich Zimmer teilen. Und der sogenannte Comfort Room, das Badezimmer, war schon war eine Sache für sich. Also
hat den Namen nicht verdient, oder?
Nee, also es gibt halt einen Wasserhahn mit kaltem Wasser. Unter dem steht ein Eimer. Und dieser Eimer ist gleichzeitig Klospülung. Also mit dem spült man halt dann in der sehr tief angelegten Kloschüssel nach. Und man nutzt ihn auch gleichzeitig so, wie also um sich daraus wie eine Waschschüssel zu waschen. Ich habe mir mein Wasser dann noch immer warm gemacht, aber das harte Kamerateam hat sich täglich mit kaltem Wasser gewaschen.
Oh mein Gott. Aber klingt gut. Doch, genauso möchte man es.
Sehr authentisch.
Ja, absolut, absolut. Und kannst du ein bisschen was über diese Stadt, das Land, den Stamm, keine Ahnung, über die Geschichte, die dahinter steckt, erzählen?
Ja, du meinst, wie das Dorf so berühmt geworden ist, oder?
Also berühmt. Ja, also es, ich glaube, ein großer Faktor war mal das Vogue-Cover, auf dem die Tätowiererin zu sehen war.
Ich unterbreche das Gespräch der beiden mal an dieser Stelle, denn wenn ihr wissen wollt, wie es die älteste Tätowiererin der Welt aufs Cover der Vogue geschafft hat, dann erfahrt ihr das nicht hier bei Mission Wissen weltweit, sondern im neuen Galileo-Podcast. Also am besten gleich danach suchen, abonnieren und hören, wie es weitergeht.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.